Hallo und herzlich willkommen zu Lottis Lifestyle Kitchen, dem Podcast rund um Ernährung und einen gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode begrüße ich Holger Guck von HBN Supplements und mit Holger spreche ich über das Thema Vitamin D und warum Vitamin D ein echter Gamechanger für deine Gesundheit sein kann. Also seid gespannt! Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Lottis Lifestyle Kitchen. Heute mit einem ganz besonderen Thema, ein echter Gamechanger, wenn es um deine Gesundheit geht. Und zwar sprechen wir heute über Vitamin D. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Experten eingeladen, jemand, der sich mit Ernährung richtig gut auskennt und, was ich auch besonders gut finde, immer sein Wissen auf dem neuesten Stand hält, denn er hat immer die neuesten Studien auch zur Hand. Ich darf heute begrüßen Holger Guck von HBN Supplements. Hallo Holger.
Ja, hallo zusammen. Heute mal auf einem neuen Portal, darf man das so sagen, oder einem neuen Format. Das ist sehr, sehr, sehr schön, dass hier sowas jetzt gemacht wird und ich freue mich auch, dass ich auf jeden Fall schon dabei sein darf.
Ja, und vor allem, du hast die große Ehre, hier Gast bei unserer allerersten Folge heute zu sein.
Da ist natürlich der Erwartungsdruck riesig.
Das stimmt. Holger, magst du dich mal ein bisschen vorstellen?
Ja, ich mache das ja mal möglichst kurz und knackig. Also ich bin der Holger Guck, 43 Jahre, zweifacher Papa, selbstständig im Bereich Ernährungsberatung, im Bereich redaktionelle Arbeiten, also Schriftstellerei. Und ich habe daneben auch noch ein eigenes Supplement-Label mit dem Namen HBN Supplements. Das Ganze basiert auf konzeptionell auf einem eigenen Ernährungskonzept, das sich Human-Based Nutrition nennt. Und ich habe ganz einfach über 28 Jahre inzwischen schon, seit ich mich mit dem ganzen Thema befasse, angefangen als 15-jähriger Wissbegieriger, habe ich eigentlich einen Fundus an Wissen mir angeeignet und sehr, sehr, sehr viele Sachen schon recherchiert, interpretiert, kritisiert und über diese ganze Zeit hat sich bei mir einfach so ein eigener Weg rauskristallisiert, wie ich mir perfekte Ernährung vorstelle, gesundheitsorientiert, leistungsorientiert. Und das habe ich vor inzwischen, glaube ich, 9 Jahren in meinem ersten Buch schon niedergeschrieben. Und vor 4 Jahren, 3 oder 4 Jahren, kam jetzt ein wissenschaftliches und erweitertes Update dieses Konzepts raus. Und nebenbei sind wir fleißig dabei, Nahrungsergänzungen zu kreieren, die Menschen dabei helfen, gesund, vital zu sein, mitten im Leben zu sein, Lebensfreude und alles, was das Leben lebenswert macht, ein bisschen zu verbessern. Ne? Und damit bestreite ich so meinen Alltag, wenn ich nicht gerade Papa bin oder mich selbst irgendwie sportlich betätige.
Wow, das klingt richtig toll. Ja, und ich habe natürlich auch mal ein bisschen auf eurer Seite recherchiert. Du hast ja auch wirklich richtig tolle Produkte, vor allem auch sehr spezifisch, ne? Also zum Beispiel speziell auch für Frauen, für die verschiedenen Lebensphasen. Also das hat mich schon sehr beeindruckt.
Ja, das ist ein bisschen so die, ich sage mal, ein bisschen so die Mission. Wir waren ursprünglich wirklich eine totale Nischenmarke mit wirklich ganz hochspezialisierten Produkten. Inzwischen hat sich das ein bisschen erweitert um ein gewisses auch Basissortiment. Also bei uns kann man jetzt auch ein Vitamin kaufen, ein Omega-3-Produkt kaufen, was halt eben so sehr, sehr viele Menschen verwenden. Aber wir sind schon die Marke der hochfundierten, spezialisierten Formulas, eben wie du sagst, für bestimmte Zielsetzungen, für Haargesundheit, für Hautgesundheit, für Fruchtbarkeit, für prämenstruelle Beschwerden oder sowas oder für die Darmflora. Also da haben wir jeweils sehr, sehr spezielle Lösungen an der Hand und die sind vom Aufbau her auf jeden Fall immer top fundiert und auf einem 1A Wissensstand und bei uns kommt auch nichts in die Tüte, was nicht wirklich auf eine gewisse Art und Weise in der vorhandenen Literatur einen gewissen Effekt gezeigt hat.
Wow, toll. Das klingt auf jeden Fall richtig gut durchdacht. Das hat man tatsächlich Sonst nicht so. Also wenn man sich so Supplementehersteller anguckt, ich bin ja da auch öfter mal auf Seiten unterwegs, weil ich ja als angehende Wettkampfathletin natürlich auch das ein oder andere brauche. Aber so wie bei euch habe ich das tatsächlich noch nirgends gefunden.
Das ist schön. Das ehrt mich.
Sehr schön. Und ich darf ja schon verraten, du hast ja unseren Zuhörern auch noch was Tolles mitgebracht, ne? Am Ende unserer Show werden wir noch ein Gewinnspiel für unsere Zuhörer machen. Und was hast du uns da Tolles mitgebracht?
Ja gut, wir haben uns überlegt, dass wir passend zum Thema der heutigen Folge aus unserem Basissortiment bei HBN Supplements ein Produktpaket verlosen wollen. Sehr wichtige Produkte, und zwar es werden das Pakete sein bestehend aus Vitamin D, dann auch ein Vitamin D für Kinder und ein Omega-3-Produkt von unserer Marke HBN Supplements. Und da werden wir, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber da werden wir zwei oder drei solcher Pakete verlosen für diejenigen, die sehr gut aufpassen und die dann nach der Folge sehr schnell sind und eine bestimmte Frage dann richtig beantworten können.
Ganz genau. Die Details verraten wir euch am Ende der Folge. Und auch ganz spannend, dass du das schon erwähnt hast. Darauf werden wir auf jeden Fall nachher noch eingehen, warum Vitamin D insbesondere für Babys und Kleinkinder ganz wichtig ist, ne? Mhm. Aber jetzt erstmal noch ein kleiner, notwendiger Hinweis am Rande. Weder der Holger noch ich, wir sind medizinisches Fachpersonal. Das heißt, solltet ihr gesundheitliche Bedenken oder Probleme haben, konsultiert bitte unbedingt einen Arzt. Und für alle Handlungen, die ihr vornehmt, die ihr aufgrund der Informationen, die ihr hier heute bekommt, vornehmt, übernehmen wir keine Haftung. Und noch in eigener Sache, ich möchte euch immer herzlich einladen, der Holger hat es ja auch schon gesagt, sämtliche Informationen, die ihr hier im Podcast bekommt oder auch woanders, immer gern zu hinterfragen und zu recherchieren, denn wer gut informiert ist, kann auch gute Entscheidungen treffen. In dem Sinne starten wir mal rein. Holger, sag mal, wie ist denn das eigentlich? So im Volksmund spricht man ja auch gern mal vom Sonnenvitamin, wenn es um Vitamin D geht. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, genau. Sonnenvitamin ist Vitamin D. Das ist auch eine von, würde ich jetzt mal sagen, zwei Ausnahmestellungen, die Vitamin D genießt, weil es tatsächlich das Vitamin ist, welches wir dominant nicht über die Ernährung aufnehmen, sondern das quasi über die Sonne gebildet wird. Da gibt es die UVB-Strahlung, und wenn die mit einem bestimmten Einstrahlwinkel auf die Haut auffällt, da gibt es dann eine Interaktion mit Cholesterin an der Haut und so weiter, und da gibt es einen Mechanismus, der dann dafür sorgt, dass der Vitamin-D-Spiegel steigt. Und das ist auch tatsächlich der stärkste Mechanismus, über den wir, wie gesagt, dieses Vitamin D im Körper bilden. Vitamin D ist begrifflich ein Vitamin, ist aber eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, sowas wie ein Prohormon. Also es fungiert im Körper nicht wie ein klassisches Vitamin, sondern fungiert eher wie ein Hormon. Wirkt über eine bestimmte Rezeptorik. Es gibt im menschlichen Körper, forscht man damit und findet an immer mehr Geweben, Organen und Einrichtungen des Körpers findet man Vitamin-D-Rezeptoren, und ein Hormon vermittelt den Effekt immer über eine Rezeptorik. Also es dockt da an und da gibt es dann ein bestimmtes Signal, das dann ausgegeben wird, und dann folgt da eine Handlung darauf, wenn man so will. Und so funktioniert auch Vitamin-D, und darum ist es eigentlich ein Hormonvitamin, wenn man so will. Also einmal die Ausnahmestellung Sonnenvitamin und auf der anderen Seite auch die Sonderstellung, dass es quasi diesen Hormoneffekt vermittelt im Körper.
Also das heißt, ich kann das gar nicht über die Ernährung so aufnehmen, sondern ich muss tatsächlich in die Sonne gehen, ne? Und wahrscheinlich dann auch mit mehr oder weniger nackter Haut, oder?
Du kannst es über die Ernährung aufnehmen. Das ja, also es gibt natürlich auch Lebensmittel mit einem bestimmten, mit einer bestimmten Menge an Vitamin D, aber da kommen wir später, glaube ich, noch drauf, wie relevant das ist und ob man jetzt rein nur über die Ernährung das machen kann. Also das kann man jetzt schon vorweggreifen, das ist leider so gut wie nicht möglich. Da müsste man sich schon sehr spezialisiert mit bestimmten Lebensmitteln ernähren. Aber ja, ansonsten hast du effektiv eine Chance auf eine gute Vitamin-D-Versorgung, auf einen guten Vitamin-D-Status, nur wenn du ja tatsächlich an der Sonne bist. Und an der Sonne zu sein bedeutet jetzt nicht, im Büro zu sitzen und da scheint die Sonne ins Fenster. Das Ganze dann auch noch mit Anzug und Krawatte oder mit einem Kleid mit langen Ärmeln, sondern das bedeutet wirklich, dass die Sonne auf die Haut strahlen muss, scheinen muss und das Ganze auch ohne Lichtschutzfaktor und so weiter und so fort. Und erst dann, wenn das wirklich so stattfindet, dann findet bei uns auch dieser besagte Mechanismus der Vitamin D-Bildung statt.
Ah, okay. Und ist das in Deutschland das ganze Jahr über möglich? Also sowohl im Winter, wobei wir ja im Winter in der Regel doch immer sehr warm eingepackt rausgehen. Aber selbst wenn ich sagen würde, ich traue mich jetzt im Winter irgendwie im T-Shirt und kurzer Hose nach draußen und stelle mich dort ein bisschen in die Sonne, würde das ausreichen?
Nein, das würde nicht ausreichen. Also wir haben hier in Deutschland ganz einfach eine Situation mit einer ja mit einer starken saisonalen Wahrscheinlichkeitsschwankung für einen Vitamin D-Mangel oder für eine gute Vitamin D-Versorgung. Es gibt die sonnenreichen Monate und es gibt die sonnenarmen Monate. Und in den sonnenarmen Monaten ist eigentlich die Chance, wirklich nennenswert Vitamin D zu bilden, auch wenn du jetzt an einem Tag wie heute bei minus 1,5 Grad aber Sonnenschein rausgehen würdest, dann würde das mit dem Vitamin D nicht funktionieren, weil der Einstrahlwinkel nicht passt. Das hat mit Äquator zu tun und, na, und wo die Sonne ist und so weiter. Also das muss wirklich in einem bestimmten Winkel sein und so weiter. Und nur dann funktioniert das. Und das ist leider Gottes bei uns in unserem Längen- und Breitengraden nur an bestimmten Monaten gegeben. Und das ist auch mit der Grund, warum man selbst ja, ich sage jetzt mal eher konservativen Institutionen Aussagen bekommt, wo es heißt, dass 82% der Männer und 91% der Frauen die tägliche Zufuhr von Vitamin D, wie auch immer die festgelegt sein mag, nicht erreicht wird. Also das ist ein extrem hoher Anteil. Der ist sowohl bei Mann als auch bei Frau hoch. Der ist am höchsten bei den Jungen und bei den Jugendlichen und bei den jungen Erwachsenen und auch leider Gottes bei den Senioren.
Oha, ja, das ist ein gutes Indiz dafür, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, wenn tatsächlich die Versorgung so mangelhaft ist in der deutschen Bevölkerung.
Ja, also es gibt einmal die Versorgungsgeschichte über die Ernährung, was ich gerade eben gesagt habe, und dann gibt es ja Datenerhebungen, wo man sich Gesamteuropa ansieht und guckt, ne? Und da sagt man, dass mindestens 40 bis 45% der gesamtdeutschen Population einen Vitamin D-Wert unter 20 Nanogramm pro Milliliter hat. Das wird in der Wissenschaft als insuffizient bezeichnet, also als kein nicht starker Mangel, aber auch nicht genug. Und 15 bis 30%, die haben wirklich ein relevantes Defizit und das kennzeichnet sich darüber, dass die Versorgung von 12 Nanogramm pro Milliliter nicht gegeben ist. Also das ist diese allgemeine Aussage, aber das muss man wirklich immer noch mal mit diesem saisonellen Aspekt gegenlegen. Ne? Also es wird aller Wahrscheinlichkeit nach in den Sommermonaten, wenn man viel draußen ist und auch gerne mal im Bikini oder in der Badehose rumläuft und das gar wirklich auch mal ohne Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 40 macht, dann wird man schon einen guten Vitamin D-Status irgendwie vielleicht aufbauen können. Aber dann, wenn es dann in den Oktober, November, Dezember, jetzt sind wir im Januar, jetzt ist es mit am schlimmsten, Januar, mhm. Februar, März, jetzt ist es dann wirklich richtig schlimm, weil wir jetzt schon ein paar Monate ohne in dem Sinne diese Sonnenbildung haben, da ist es jetzt wirklich richtig schlimm, dann rutschen wir, wenn wir nichts tun, unweigerlich tatsächlich in einen Mangel rein, und da werden dann auch die 40-45% der German Population dann auf jeden Fall nicht mehr ausreichen.
Ja, du hast es gerade schon erwähnt, ne, mit der Sonnencreme. Das heißt, normalerweise schützen wir uns ja im Sommer mit Sonnencreme. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, verhindert Sonnencreme, dass meine Haut Vitamin D produzieren kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Weil damit ja die UVB-Strahlung, wenn man so will, abgeblockt werden soll. Das mit der Sonnencreme, das ist ein schwieriges Thema. Einerseits möchte man natürlich die Sonne schützen vor Hautkrebs, weil die Sonne ja so gefährlich ist. Und auf der anderen Seite, wenn man das halt einfach übertreibt, dann ruiniert man sich halt zumindest diesen Aspekt der Vitamin-D-Versorgung. Da gibt es jetzt keine Blaupause. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie stark er sich jetzt einschmiert und so weiter und so fort. Aber ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass der gesamt nutritive Status der Haut auch einen großen Anteil daran hat, wie gut die Haut mit Sonne umgehen kann. Also wenn du eine gut hydrierte Haut hast, eine schön elastische Haut hast, eine Haut mit einem starken Gewebe und mit einem hohen antioxidativen Status, dann kannst du, da müsstest du dann wirklich schon drauf anlegen, um da wirklich einen richtigen Sonnenbrand oder sowas zu bekommen. Das spielt meiner Meinung nach da schon wirklich eine große Rolle. Wir haben ja auch dieses Produkt Habian Skincare bei uns im Programm. Und da kriegen wir immer wieder im Sommer reihenweise Rückmeldungen, dass hier Sonnenbrand und so weiter überhaupt kein Thema mehr ist, dass das dafür auch richtig, richtig gut funktioniert. Auch Regeneration, wenn dann doch mal was passiert ist mit der Sonne und der Haut, dass man über die hautspezifischen Nährstoffe halt die Regeneration da wirklich maßgeblich verbessern kann. Und das spielt da ein bisschen so mit rein. Das ist ein bisschen so Erfahrungswerte, die man da dann auch quasi über diese Produkte dann macht, spielt auch eine Rolle.
Oh ja, das klingt gut. Ich hatte jetzt einfach nochmal gefragt, weil ja viele, mit denen ich über das Thema spreche, sagen, ja, mein Arzt hat gesagt, das reicht total aus, wenn ich im Sommer in die Sonne gehe. Und dann frage ich immer, ja, was machst du denn im Sommer, wenn du in die Sonne gehst? Schmierst du dich da ein? Ja, na klar schmiere ich mich ein, sage ich. Ja, dann ist das aber mit der Vitamin-D-Produktion schwierig. Also viele haben, glaube ich, diese Information nicht. Deshalb war das nochmal für mich ganz wichtig zu klären. Aber vielleicht magst du uns auch mal sagen, wofür ist denn Vitamin-D im Körper eigentlich wichtig?
Ja, also da würde man sich jetzt am besten und am konservativsten entlanghangeln an dem, was die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit an Claims zugesteht, die man Vitamin D zusprechen darf. Das ist nämlich schon so eine Menge, dass es eigentlich ausreichend, und darüber hinaus gäbe es dann noch weitere. Mhm. Aber laut der EFSA darf man sagen, dass Vitamin D den Kalziumspiegel im Blut normalisiert, die Knochengesundheit normalisiert, die Muskelfunktion normalisiert, die Zahngesundheit normalisiert, die eine normale Funktion des Immunsystems unterstützt, eine Funktion bei der Zellteilung hat und die Aufnahme und Verwertung von Kalzium und Phosphor reguliert.
Ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge.
Ja, also das ist ganz viel.
Ja.
Ja. Das ist ganz viel. Die meisten verbinden Vitamin D mit Knochenstoffwechsel, mit Knochenaufbau, mit Kalziumeinbau und so weiter und so fort. Aber das ist es bei weitem nicht. Ich würde sagen, mit der wichtigste Ast neben dieser Knochengeschichte ist das Immunsystem. Mhm. Und auch wichtig, auch insbesondere bei Kindern, ist die Geschichte mit der Muskelfunktion. Also da hat Vitamin D wirklich einen maßgeblichen Anteil.
Ah ja. Ja, wo wir gerade schon beim Thema Kinder sind, du hast ja da auch nicht nur einen ganz tollen Blogartikel auf deiner Internetseite veröffentlicht, sondern du hattest auch vor einiger Zeit, dadurch bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, unter anderem einen ganz, ganz tollen Beitrag bei Instagram, als es darum ging, wie du bei euch in der Kita die Eltern für das Thema Vitamin D sensibilisieren wolltest. Magst du uns die Geschichte mal erzählen, wie das dazu kam?
Ja, das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Ja, aber die ist leider real life. Also ich habe ja mit HBN Supplements ja so gewisse ja Visionen, Sachen, die ich gerne verwirklichen möchte, weil ich die echt für wichtig halte. Viele von den Produkten gibt es, weil ich die selber für sinnvoll erachte und die auch selber nutze. Und bei Kindern ist mir das eigentlich tatsächlich auch eine Herzensangelegenheit, etwas zu haben, für Kinder, um die Omega-3-Versorgung zu gewährleisten, um bestimmte Mikronährstoffe kinderspezifisch damit abzudecken, und auch das Thema Vitamin D liegt mir am Herzen. Und mit diesem Vitamin D haben wir angefangen und haben uns da ein Drops, also ein Tropfenprodukt, kindergerecht bauen lassen, Vitamin D und K in einer kindergerechten Zusammensetzung, und haben dann versucht, das ja den Menschen näher zu bringen. Bei uns gibt es zu jedem Produkt wie du schon gesagt hast, einen umfassenden Blogbeitrag, der das Ganze wirklich von der Pike auf komplett erklärt. Und das haben wir da auch gemacht. Aber ich dachte mir, Mensch, du hast Kinder, die gehen in den Kindergarten. Da guckst du jetzt mal, ob sich da was machen lässt. Dann habe ich damals sogar die Kindergartenleitung konsultiert und habe die gefragt, ob wir mal in so einen Elternbrief was reinmachen können. Ich würde gerne die Eltern informieren und ich würde denen sogar das Vitamin D-Produkt von uns schenken, erstmalig,
Wow.
um die Leute nur auf das Thema zu sensibilisieren, damit sie sich da mal damit auseinandersetzen, damit sie vielleicht mal diesen Beitrag lesen, damit sie sich ja mal ein bisschen der Notwendigkeit der Vitamin D-Versorgung für ihre Kinder bewusst werden. Dann hat sie das in der ersten Instanz zugesagt. Und dann habe ich das ganz toll gefunden und dann habe ich mich schon gefreut auf das Interesse und den Rücklauf der Leute. Meistens ist es ja schon so, dass man etwas verschenkt, sich meistens dann eh schon sehr viele melden, nur weil es geschenkt, ne, also nur weil es was geschenkt gibt. Und dann hat sich aus diesem großen Verteiler hat sich genau eine Mutter gemeldet.
Oh nein.
Eine Mutter hat sich interessiert für die Gesundheit ihres Kindes und wollte das wissen und hat das Produkt abgeholt. Und das war's dann. Das war's dann. Der Clou bei der ganzen Geschichte war, dass wir dann sogar im Nachhinein, dass ich erfahren habe, dass die Kindergartenleitung sogar noch Ärger mit der Gemeinde bekommen hat, weil wir da so etwas in diesen Elternbrief reingeschrieben haben. So nach dem Motto, was macht denn ihr da? Was schreibt denn, was macht denn ihr da für Verschwörungstheorien in einen Elternbrief rein? Also die hat da Ärger bekommen, weil wir das da reingeschrieben haben, dass wir die Eltern sensibilisieren wollen auf Vitamin D und auf die Versorgung ihrer Kinder und dass wir denen ein Produkt schenken wollen, mit dem sie da was für ihre Kinder tun können, ne? Und das ist insgesamt so eine traurige Geschichte und die gibt aber leider das wieder, dass sehr, sehr viele Eltern überhaupt nicht sensibilisiert sind auf die eigene nutritive Versorgung und noch schlechter auf die von ihren Kindern. Und dass ganz einfach da eine Missinformation und auch teilweise eine Desinformation bei den Leuten vorherrscht, die da nicht wirklich sich mit ins Detail irgendwie da schon mal reingelesen haben. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr traurige Geschichte.
Ja, total. Und dieser Beitrag von dir, der hat mich damals auch so berührt, weil ich auch in meinem Alltag ganz genau immer die gleichen Erfahrungen mache, dass wenn ich mit anderen Eltern, weil ich ja auch Mutter eines 7-jährigen Sohnes bin, und wenn ich mit anderen Eltern darüber spreche, weil die Kinder vielleicht auch zum Beispiel Neurodermitis haben oder sehr, sehr häufig krank sind, ne? Du kennst vielleicht auch diesen Spruch, bevor die Kinder in die Kita gekommen sind, hat mir jeder gesagt, wenn dein Kind erstmal in die Kita kommt, dann ist es dauerkrank. Und ich kann sagen, nein, das muss nicht so sein. Gut, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber und in einem ganz besonderen Beispiel bei uns in der Kita habe ich auch gesehen, wie heftig doch die Auswirkungen von einem Vitamin-D-Mangel sein können. Wir hatten nämlich vor 3 Jahren, glaube ich, eine Familie in der Kita, die waren geflüchtet, und der Junge, der hatte wirklich ganz, ganz schlimme O-Beine. Also der ist auf den Außenkanten seiner Füße gelaufen, da hätte man einen Medizinball durchschießen können, so schlimm waren die Beine verformt. Und man hat dann wirklich das geschafft, dass der Junge eine intensive Vitamin-D-Therapie bekommen hat. Und also ich konnte es gar nicht glauben, aber ich habe es ja gesehen, diese Verformung hat sich tatsächlich wieder richtig gut zurückgebildet. Also war schon beeindruckend.
Ja, das ist, solche Beispiele bräuchte man, wo man etwas so augenscheinlich sieht, aber das hast du halt leider Gottes normalerweise bei einem Vitamin jetzt nicht, ne? Aber wir haben auch solche Geschichten. Wir haben ja jetzt alle, ja, diese Pandemiejahre hinter uns, ne? Und da, wo dann auch die Kinder halt ständig krank und zu Hause und so weiter. Und da ist es tatsächlich auch so gewesen, dass meine Jungs beziehungsweise mein großer Sohn da wirklich aufgefallen ist, weil er eigentlich immer, wenn es eine Betreuung oder eine Notbetreuung oder irgendetwas gab, immer mit dabei war und nie auch nur im Ansatz irgendwie gefehlt hätte, weil er irgendwas gehabt hätte. Das kann alles ein Zufall sein, aber ich sage, das ist kein Zufall, ne? Und das ist halt tatsächlich auch das, was die Leute mir auch rückmelden, die dann tatsächlich sich dann doch begeistern lassen für das Produkt und das dann halt auch sachgerecht anwenden tatsächlich, ne? Die sagen alle, dass sich die Geschichte mit den ständigen Rotznasen und mit dem Ausfall und mit dem Ausfall, dass sich das total, total verbessert, gerade in diesem Kita-Alter und so weiter und so fort, ne? Ne? Also das. Das ist das, was ich meine. Also diese Auswirkung auf das Immunsystem von Vitamin D, den ja sogar die EFSA, ja, ich sage es mal, als Aussage zulässt, der ist nicht von der Hand zu weisen.
Ja, das kann ich auch wirklich nur bestätigen. Also, wie gesagt, meiner ist 7 und ich kann an einer Hand abzählen, wann der in seinem Leben mal wirklich jetzt mit Fieber oder irgendwas krank war. Das war vielleicht 2, 3 Mal. Und ich weiß aus anderen Familien, da haben die Kinder einmal, mindestens einmal im Monat eine fiebrige Erkrankung.
Ja,
Ja.
absolut, absolut, ja.
Ja. Und ich sage mal so, damit ist ja auch den Eltern geholfen, ne, wenn die Kinder nicht ständig krank sind. Also es ist ja eine Win-Win-Situation. Wenn die Familie gut versorgt ist, haben alle was davon.
Ja, das ist so. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass die Eltern da einfach nicht sensibel genug sind. Also,
Ja.
wenn man sich jetzt mal deutschen Querschnitt anguckt, dann achten die Erwachsenen ja auf sich selber allein schon nicht, ne? Wieso sollen sie dann das bei den Kindern anders machen?
Ja.
Da wird vielleicht am ehesten beim Hund noch geschaut, dass der alles hat, was er braucht, ne?
Ja.
Aber ja, das ist halt irgendwie, ja, spiegelt sich halt alles ein bisschen so wider, ne?
Ja, zumal du hattest es ja auch in deinem Blogbeitrag geschrieben. Es ist ja so, für Babys und Kleinkinder bekommt man ja die ersten 2 Jahre das Vitamin D noch verschrieben, ne? Und irgendwann ist dann einfach mal Schluss. Und ich hatte genau wie du dann auch mal bei der Ärztin nachgefragt, warum das so ist. Und als Aussage habe ich eigentlich nur bekommen, ja, weil das die Krankenkasse jetzt nicht mehr bezahlt.
Genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt,
Ja.
ne? Also das ist quasi so, dass es irgendwie einen gerechtfertigten eine Rechtfertigung für eine Vitamin D-Ergänzung im Säuglingsalter ab dem ersten Tag gibt ja schon gibt, ne? Das ist ja eigentlich mit die erste Gabe, die ein Baby bekommt. Und dann hört das auf und dann bekommst du es nicht mehr. Und das ist dann genau, das lässt sich über Daten nachweisen. Das ist nämlich genau dann ganz genau der Punkt, wo dann die Mittelwerte der 25D-Spiegel bei den Kindern abrupt einbrechen. Die sind 0 bis 1 Lebensjahre, sind die noch gut und sogar über dem geforderten Wert. Und dann bricht das abrupt ein und bleibt auch so.
Ja, es sei denn, man tut was dagegen, ne?
Genau, es sei denn, man tut was dagegen, aber das, was man halt an Daten, die man ausgewertet hat, vorliegen hat, passiert das halt nicht flächendeckend.
Gibt es denn besondere Personengruppen, sage ich jetzt mal, die ganz besonders von einem Vitamin D-Mangel betroffen sind? Oder ist das grundsätzlich in der deutschen Bevölkerung relativ gleich verteilt?
Also wie ich es vorher gesagt habe, du hast halt das kleine bisschen, was über die Ernährung kommt, hast du halt besonders ausgeprägt bei den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen, bei den Senioren. Und ansonsten hast du einen höheren Vitamin D-Bedarf über die Situation, die vorherrscht, tatsächlich bei Übergewicht. Dann spielt die Hautpigmentierung natürlich eine Rolle. Das ist klar. Dann, was wir schon angesprochen haben, das Ding mit der Sonnencreme. Und wenn du jetzt die Vitamin D-Einnahme über die Ernährung mit ins Boot holst, dann ist es natürlich auch relevant, da Vitamin D zu den fettlöslichen Vitaminen zählt, dass man dann sein Vitamin D dann entsprechend halt auch mit einer Fettquelle mit aufnimmt.
Ah ja, das ist spannend, weil ich weiß, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Produkte. Vor allem für die kleinen Kinder sind ja diese Tabletten wahrscheinlich vielen bekannt. Und diese Tabletten, die enthalten ja kein Fett, ne? Während jetzt zum Beispiel Kapseln oder Tropfen, da ist ja, glaube ich, meines Erachtens schon eine gewisse Fettmenge beigemischt, oder?
Ja, genau. Also die haben meistens halt einen Ölträger. Ne? Die haben meistens einen Ölträger. Habe ich erst eine Studie gelesen. Da haben sie eine Supplementierung verglichen mit einer Aufnahme, also mit ein von ein Supplement haben sie verglichen mit einer Vitamin D-Beigabe über irgendeine Öllösung, also Olivenöl oder Kokosöl. Und da konnten sie feststellen, dass das mit Fett, also mit einem Fettträger, dass das schon auf jeden Fall effektiv funktioniert. Ne? Also aber das ist halt eine bestimmte Menge Fett ist halt einfach für ein fettlösliches Vitamin eine Notwendigkeit. Das ist klar, ne? Wenn man jetzt, ich würde sowieso auch eine Nahrungsergänzung bei Vitamin D würde ich ja sowieso auch mit einer fettreichen Mahlzeit zu mir nehmen, genauso wie bei den Omega-3-Fettsäuren, weil ganz einfach da eine angeregte Fettverdauung dann für diesen ganzen Resorptions- und Metabolisierungsprozess ganz einfach förderlich ist. Das würde ich sowieso machen. Ich würde generell nie ein Vitaminpräparat, würde ich generell nie nüchtern mit Wasser einnehmen. Also das macht keinen Sinn, weil mindestens die fettlöslichen Vitamine dann einfach hinten rüberfallen. Die B-Vitamine und Vitamin C kannst du dann über das Wasser noch aufnehmen, aber bei den anderen Vitaminen, da wird es halt dann schon schwierig, ne?
Ah ja, das ist vor allem für unsere Zuhörer gut zu wissen, denn ich weiß auch aus dem Familienkreis jemand, der Vitamin D-Tabletten relativ hoch dosiert genommen hat, aber glaube ich, diese Umstände nicht berücksichtigt hat und wo dann auch festgestellt wurde, dass sich an dem Spiegel nicht wirklich was verändert hat, trotz der Einnahme.
Ja, also ja, da gibt es jetzt wieder die Ausnahmen, ne, die jetzt irgendeine Resorptionsstörung haben. Bestimmte Medikamente können das auch beeinflussen, wie gut oder wie schlecht. Natürlich spielt mit Sicherheit auch die Darmbeschaffenheit eine Rolle und ne, also diese ganzen Faktoren. Aber häufig in so einem Fall liegt dann das Problem schon vorm System und da ist halt dann passiert vielleicht irgendein Anwendungsfehler, ne? Das ist eher so meine Erfahrung, wie davon auszugehen, dass da jetzt irgendein genetischer Defekt oder irgendeine Absorptionsstörung oder sowas vorliegt. Ne? Das hast du halt extrem selten.
Ja, okay. Das heißt, also wenn wir quasi in den Wintermonaten hier so relativ, ja, eigentlich ja gar nicht gut mit Vitamin D versorgt sind und im Sommer die Schwierigkeit haben, dass wir unbekleidet und ohne Sonnencreme in die Sonne müssen, drängt sich ja der Verdacht auf, dass wir eigentlich um eine Supplementierung gar nicht drum herumkommen, um einen halbwegs vernünftigen Spiegel aufzubauen, oder?
Also meine Erfahrung ist das. Ich kann
Ja.
da von mir da sprechen und ich bin jetzt keiner, der das aus dem Bauch raus sagt, sondern ich führe ein Vitamin D-Konto. In das Vitamin D-Konto trage ich ich sage jetzt mal meinen Lifestyle ein, also wie viele Sonnenstunden ich habe, ne, wie stark bekleidet, wie oft ich ins Solarium gehe, wie viel Vitamin D ich einnehme und das trage ich da alles ein. Und dann trage ich auch dazu ein, wenn ich meinen Vitamin D-Spiegel zwei, dreimal im Jahr messe, was für einen Wert ich habe. Und dann rechnet mir dieses Programm aus, ganzjährig, ohne dass ich jetzt jeden Monat messen muss, auf welchem Stand ich momentan bin. Und also bei mir ist es so, ich wiege, das ist auch immer vom Körpergewicht abhängig, ich wiege knapp 100 Kilo und ich brauche jetzt in Wintermonaten für einen adäquaten Vitamin D-Spiegel brauche ich 8000 Einheiten, um in einem Zielbereich schon an oberen Ende eines Zielbereiches von 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter zu kommen.
Ah ja.
Das ist einfach bei mir so. Und ja, es ist aber auch tatsächlich so, dass ich im Sommer dann runtergehe. Aber da muss man halt auch ganz kritisch sich selber hinterfragen, wie viel Zeit ist man dann denn wirklich am Ende leicht bekleidet im Hochsommer in der Mittagssonne draußen? Wie oft habe ich denn diese 20 Minuten, die ich brauche? Wenn ich dann abends um 19:30 Uhr mit dem Hund spazieren gehe und da meine kurze Hose anhabe, da ist es dann schon wieder zu spät, da ist es dann schon wieder nicht mehr so effektiv, wie wenn du wirklich die Mittagssonne hast, ne? Also das Sonne ist beim Thema Vitamin D nicht gleich Sonne.
Ja, und ich vermute fast, das wird wahrscheinlich bei vielen so sein, dass man eigentlich nur im Sommerurlaub quasi ja
Ja,
ausreichend Sonne an die Haut bekommt,
da
ne?
kannst du davon ausgehen, ganz genau. Genau.
Okay, ja, wo wir schon bei Zufuhrempfehlungen sind, beziehungsweise am Anfang sollte ich ja vielleicht erstmal meinen aktuellen Status überprüfen, ne? Wie mache ich das am besten?
Ja, also finde ich auch absolute Notwendigkeit. Wir haben ja ein Supplement-Label und wollen Supplements verkaufen, aber jetzt vielleicht unterscheidet es uns ein bisschen von den anderen. Wir sagen immer dazu, erst testen, dann nach dem Test supplementieren, dann wieder nachtesten, dann wieder supplementieren. Also jetzt nicht pauschal, nimm das und das ein. Und genauso ist es logischerweise auch bei Vitamin D. Am allerbesten ist es, einen Status zu bestimmen. So einen Status kann man ganz einfach entweder beim Arzt sich bestimmen lassen. Wenn der Arzt sagt, das ist nicht notwendig, das mache ich dir nicht, auch wenn ich selber bezahle, dann kannst du dir einen Selbsttest-Kit nach Hause bestellen und dann wird aus der Fingerbeere entsprechend Vitamin D genommen, eine Blutprobe genommen und daraus wird dann der Vitamin D-Gesamtspiegel bestimmt und dieser Wert, den man da bekommt, der ist nach der aktuellen wissenschaftlichen Meinung immer noch der Wert mit der höchsten Aussagekraft. In sozialen Medien hört man jetzt hier und da schon mal immer wieder was davon, dass man ja auch den Akt, wie bei einem Hormon, ne, dass man ja immer auch den aktiven Vitamin D-Spiegel braucht und so weiter und so fort. Aber das setzt sich jetzt Stand heute in der Literatur bis dato noch nicht durch. Das könnte sein, dass das mal kommt, aber da gibt es halt auch ein paar Gegenargumente, wie zum Beispiel, dass man da halt auch tageszeitlich stärkere Schwankungen im aktiven Vitamin D hat, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Das meiste, was an Studien zu Vitamin D durchgeführt wurde und wo irgendwelche Spiegel genannt werden für eine optimale, insuffiziente oder defizitäre Versorgung, die basieren alle auf diesem ganz normalen Vitamin D-Wert, wie man den auch, wie gesagt, beim Arzt oder über so einen Selbsttest-Kit bestimmt bekommt. Und das kann man jedem nur empfehlen, das wirklich zu machen. Am besten jetzt, wenn man aus dem Frühjahr, aus dieser Winterzeit rausgeht, um zu gucken, wie schlimm ist es denn? Muss ich erstmal akut auffüllen oder kann ich mit einer bestimmten Basismenge reingehen und dann vielleicht nochmal nach dem Hochsommer, um zu gucken, wie stark bin ich aufgestellt? Was werde ich denn in etwa brauchen, um durch den Winter zu kommen, ne? Also das sind zwei so strategische Punkte, wo ich sage, da würde das Sinn machen.
Ah, jetzt musste ich gerade schmunzeln, weil genau die gleiche Erfahrung habe ich nämlich auch schon gemacht, dass ich meinen Schwiegervater zum Arzt geschickt habe und der Arzt dann sagt, nein, also Vitamin D, das müssen Sie nicht testen. Sie sind da schon gut versorgt, wenn Sie im Sommer regelmäßig in der Sonne waren. Das ist gar nicht relevant. Und dann
Ja.
ist er auch nach Hause, hat sich dann ein Testkit bestellt und dann war das Ergebnis da und der Mangel war doch sehr hoch.
Ja, also ich sage sowas nicht ohne Grund. Das ist bei mir Standard, dass die Leute, die ich zum Arzt schicke und sage, hier, mach mal bitte Labor, da und da und das, da und da und das, das wirst du wahrscheinlich selber zahlen müssen, dann stoßen die Menschen da auf Probleme. Weil die Ärzte, das, selbst wenn die Leute das selber bezahlen, das denen nicht machen wollen.
Und das sorgt
Das
natürlich für
ist,
Verunsicherung auch,
das,
oder?
na klar. Also wenn der Arzt dann zu dem Opa sagt, das brauchen Sie nicht, dann ist natürlich der Arzt natürlich für den Opa in erster Linie schon mal die obere Instanz beim Thema Gesundheit, ne? Und da kommt da so ein dahergelaufener Ernährungsberater aus dem Internet und sagt, ja, nee, das brauchst du trotzdem. Also das ist schwierig, ja.
Und ich glaube, das könnte auch mit ein Grund sein, weshalb es vielleicht auch bei dir so schwierig war, die Eltern für das Thema zu sensibilisieren, ne? Wenn die Ärzte da vielleicht nicht so kooperativ sind, was das Thema angeht, oder vielleicht auch ihnen das Wissen fehlt, da entsprechend auf bestimmte Fragen auch zu antworten, dass da eine gewisse Verunsicherung herrscht. Und gerade in Bezug auf Kinder will man ja alles richtig machen, ne? Und kein Risiko eingehen.
Ja gut, das kannst du dir ja selber beantworten. Du hast ja auch die ganzen U-Untersuchungen bei deinen Kindern durchgemacht. Hat ein Arzt jemals bei einer U-Untersuchung mit dir über Vitamin D gesprochen?
Nein, gar nicht.
Das
Also nicht mal, als ich mit meinem Kind irgendwie wegen Neurodermitis beim Arzt war oder so, dass es da vielleicht einen gewissen Zusammenhang geben könnte, gar nicht, nein.
passiert nicht. Die Leute kriegen das nicht auf die Antenne. Ne? Die U-Untersuchung wäre eigentlich jetzt die Untersuchung, wo man das einfach zumindest mal, ne, ansprechen könnte. Man muss ja nichts empfehlen, zumindest nur mal ansprechen. Aber das passiert nicht. Wir sind jetzt bei unserem Kleinen, sind wir jetzt mit der U9 dran. Wir haben uns noch nie über Vitamin D unterhalten. Ich geb dem seitdem diese Fluorette oder wie die heißen, nee, nicht diese Vitamin D-Dinger abgesetzt werden, gebe ich dem Vitamin D-Tropfen. Ja. Aber das war noch nie, generell, Ernährung war generell noch nie irgendein Thema bei irgendeiner U-Untersuchung beim Kinderarzt, ne?
Ja,
Das
richtig.
hat überhaupt keine Bedeutung, überhaupt keinen Stellenwert.
Also bei uns war das auch erst so, ich hatte mich dann im Internet ganz viel informiert, weil ich halt gelesen hatte über den Zusammenhang von Neurodermitis und Vitamin D und bin dann mit meinem Kind zum Arzt, um seinen Status testen zu lassen. Da war er, glaube ich, 2,5 oder 3. Also schon ein bisschen aus der Zeit raus, ne, wo er das regelmäßig noch von der Krankenkasse verschrieben bekommen hat. Und da wurde dann auch ein Mangel festgestellt. Und dann haben wir erstmal diesen Mangel wieder aufgefüllt. Und ab da habe ich das dann selber in die Hand genommen.
Ja, genau, das ist halt so die Sache. Und bei uns, ja, das war mit ein Thema, dass die Allgemeinheit das nicht auf der Antenne hat, dass das vom Ärztesystem, vom Gesundheitssystem überhaupt nicht eine gewisse Notwendigkeit mitgeteilt wird. Wir hatten damals aber auch noch nicht so, wir waren da vielleicht noch auch ein bisschen zu sehr noch eine Fitnessmarke und weniger eine Gesundheitsmarke mit der entsprechenden, vielleicht noch nicht passenden Reichweite. Das hatte mehrere Gründe, ne? Das gestaltet sich jetzt, Gott sei Dank, wir haben es nochmal aufgegriffen, das Thema schon ein bisschen anders. Aber ich würde mich jetzt Stand heute noch nicht trauen, zum Beispiel jetzt das zweite Herzensprojekt, ein Omega-3-Produkt für Kinder zu machen, weil ich mir nicht sicher wäre, ob wir das wirklich an den Mann bringen oder ob wir dann am Ende da drauf sitzen bleiben. Obwohl das ganz genau dasselbe in Grün ist. Welches Kind isst schon gerne Fettfisch? Und dann die zweite Frage, sollte man Kindern regelmäßig Fisch in der heutigen Zeit überhaupt noch geben? Ne? Dann aber wiederum der Link dazu, dass EPA und besonders DHA für Kinder ja für die Entwicklung ja schon ab der Zeit, wo sie noch bei der Mutter im Bauch sind, ja ein maßgeblicher Faktor sind. Ne? Also das wäre halt so eine Sache. Wie gesagt, das waren damals mehrere Sachen, warum das wahrscheinlich nicht funktioniert hat.
Ja, aber das klingt toll. Finde ich richtig super, wäre ich sofort dabei, denn also unser Kleiner bekommt auch regelmäßig Omega-3, nicht nur für die Haut, sondern natürlich insbesondere auch für die Gehirnentwicklung. Ich glaube, da gibt es auch Studien, dass Kinder, die gut mit Omega-3 versorgt sind, sich auch besser konzentrieren können. Ich glaube, es gibt auch Studien im Zusammenhang mit ADHS und so weiter. Also auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also wenn du da Lust hast, können wir da gern mal in einer der weiteren Folgen auch gern über Omega-3 sprechen.
Ja, da kann man auch extrem, extrem viel dazu erzählen. Da gibt's ja auch Missverständnisse und da gibt's ja auch, wie sage ich das, Gegenwind von einigen Institutionen über im Sinne von der Bedeutung und ne, und dem, was die Menschen brauchen und so weiter. Also da gibt's zwei Lager und die schießen sich da gegenseitig die Studien um die Ohren. Die einen sagen pro, die anderen sagen contra. Und das ist ein ganz schwieriges Feld, wo auch die Leute auch stark verunsichert sind. Also das ist auf jeden Fall spannend.
Und sag mal, wo wir jetzt beim Supplementieren sind, ich weiß, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gewisse Empfehlungen rausgibt, wie viel man denn supplementieren sollte. Ich weiß aber auch, dass da Wissenschaftler ganz anderer Meinung sind und deutlich höhere Dosen empfehlen. Was weißt du denn darüber?
Also soweit ich es weiß, ist der aktuelle Status in Deutschland noch 800 internationale Einheiten. Für Erwachsene. Und waren das 600?
Nee, ich glaube tatsächlich auch 800,
auch 800 für
Erwachsene.
Also 800 für Kinder und 800 für Erwachsene.
Ich meine fast, ja.
Ja, also sowas um den Dreh auf jeden Fall. Diese Festlegung basiert auf bestimmten Daten, die man irgendwann mal ausgewertet hat und nie mehr hinterfragt hat. Und da gibt es leider Gottes eine extrem peinliche Gegendarstellung und Gegendarstellungen, die aufzeigen, dass man das damals, als man das festgelegt hat, leider Gottes fehlinterpretiert hat. Also da man hat Daten, wenn man so will, falsch ausgewertet. Man ist damals mal davon ausgegangen, dass man mit einer Menge, wie war das? Ich glaube von 600 Einheiten pro Tag in der Lage wäre, 97,5% der Bevölkerung ausreichend zu versorgen. Also mit einer Menge, mit einem Spiegel von über 20 oder ab 20 Nanogramm pro Milliliter. Und da wurden Daten falsch ausgewertet. Und da ist man dann aber nach Auswertung dieser Daten draufgekommen, dass man weit über das benötigt und dass man mit 600 Einheiten pro Tag nur auf ungefähr einen Zielbereich von 10,72 Nanogramm pro Milliliter kommt.
Oh.
Und das ist halt auch das, was man tatsächlich 1:1 genauso in der Praxis sieht. Man sieht auch so einen ganz, ganz groben Zusammenhang. Das ist aber wirklich nur sehr, sehr vorsichtig gesagt, dass man ungefähr so pro 10, 11 Kilogramm ungefähr 1000 Einheiten. Das ist so eine ganz, ganz, ganz grobe Richtschnur benötigt, um den Spiegel einigermaßen in einem guten Bereich zu haben. Ne? Also das wirklich nur unter vorgehaltener Hand, mal so als ganz, ganz grobe Richtschnur. Aber daran sieht man das halt. Ne? Es gibt auch von anderen Institutionen international, gibt es auch andere Aussagen. Es gibt auch von der, es gibt auch eine Obergrenze, die, glaube ich, festgelegt wurde, die, glaube ich, nach wie vor immer noch bei 4000 internationalen Einheiten pro Tag liegt. Und das ist halt auch das, was wir jetzt im Supplement-Bereich als maximal empfehlen dürfen, offiziell. Weil das halt eine offizielle Zahl ist. Aber mit 4000 Einheiten, so wie ich es vorhin beschrieben habe, in Wintermonaten mit aber bestimmten Körpergewicht und bestimmten Voraussetzungen, wirst du mit 4000 Einheiten nicht zurechtkommen, wirst du ein bisschen mehr brauchen. Kann sein, dass es reicht, bei einigen wird es reichen, aber bei anderen, gerade saisonal, kann das halt auch schon wieder trotzdem zu wenig sein. Und zwischen 4000 und 800 ist ja ein Riesenunterschied, ne?
Absolut, ja. Also ich selber wiege ein bisschen über 60 Kilo und nehme auch meine 6000 internationalen Einheiten.
Und kennst du deinen Wert,
Vitamin D-Wert? Also zuletzt lag er, glaube ich, bei 40 rum.
Ja, das ist ein super Beispiel.
Und das ist ja noch nicht viel. Also ich weiß, andere Athleten haben einen deutlich höheren Wert.
Michael Hollick ist der führende Wissenschaftler auf dem Feld Vitamin D. Der hat das, wenn man so will, Vitamin D entdeckt. Der ist federführend und für den ist der Bereich bis 60 Nanogramm pro Milliliter der Optimalbereich. Ne?
Ah ja.
Das ist
spannend.
Ja, 40 bis 60. Ist der Optimalbereich. 20 bis 30 ist man dann schon im suboptimalen Bereich und drunter ist man dann für ihn schon im Defizit. Und das sehen aber halt andere Institutionen anders. Da gibt's halt dann diese anderen festgelegten Grenzen, wo es dann heißt, halt unter 12 Nanogramm pro Milliliter hat man wirklich einen Mangel und inadäquat versorgt ist man zwischen 12 und unter 20. Ne? Und ab 20 wäre man dann optimal versorgt und über 50 hätte man dann schon mit Nebenwirkungen zu rechnen. Ne? Also da gehen die Meinungen weit auseinander, wo man sich auch fragt, warum. Aber ich persönlich bin da halt dann schon tatsächlich bei demjenigen, der quasi das allermeiste an verfügbaren Daten zu diesem Thema herausgebracht hat und bin dann eher bei dem seiner Aussage, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne?
Ja. Spannend. Und sag mal, gibt es eventuell auch bestimmte Erkrankungen, wo man auch nochmal ganz besonders auf Vitamin D achten muss? Wo vielleicht die Versorgung irgendwie beeinträchtigt ist. Du hattest ja auch schon gesagt, ne, wenn die Umwandlungsrate vielleicht nicht so gut ist, gibt es da auch noch andere Krankheiten, wo man irgendwie da besonders drauf achten muss?
Ist mir jetzt nichts geläufig. Also man sollte auf jeden Fall, wenn man irgendwelche Medikamente einnimmt, sollte man mal den Beipackzettel durchlesen, ob es da irgendwas gibt. Ansonsten halt das Thema Übergewicht hat, wie gesagt, da ist davon zu rechnen, dass das, was wir jetzt gesagt haben, wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter ausfallen wird. Und ansonsten so Sachen, über die man ja gar nicht gerne spricht, so wie Krebs und so weiter, da hast du natürlich dann nochmal eine ganz eine andere Situation. Aber ansonsten Antiepileptika, Corticosteroide, wenn jetzt zum Beispiel zwei so Beispiele an Medikamenten, wo man auf jeden Fall gucken muss. Dann, wenn du mit der Niere Schwierigkeiten hast, wenn du mit der Leber Schwierigkeiten hast, wäre auch nochmal ein Thema. Also wenn du da irgendwie ein Ungleichgewicht in der Funktion hast, musst du auch ganz besonders auf Vitamin D aufpassen und gucken, ob das passt.
Und hat Vitamin D jetzt gerade auch für unsere sportlichen Zuhörer einen ganz besonderen Stellenwert?
Ja gut, würde man sagen. Gibt es auch jede Menge wissenschaftliche Unterlagen dazu. Ich habe ja schon gesagt, Muskelfunktion. Das mal auf jeden Fall. Dann logischerweise, wenn du als Sportler ein gutes Immunsystem hast, was ja auch maßgeblich am Vitamin D hängt und einen gesunden Knochen hast, dann ist ja das, dann ist das ist die Basis für sportliche Leistungsfähigkeit. Und dann gibt es schon Meta-Analysen, systemische Übersichtsarbeiten, die sich mit dem Thema Vitamin D und sportliche Performance im Speziellen auseinandergesetzt haben. Aber da würde ich persönlich jetzt das Bild noch als uneinheitlich ansehen. So nach dem Motto, wenn ich jetzt Vitamin D habe, kann ich 20 Kilo mehr auf der Bank drücken oder laufe die 400 Meter nochmal 5 Sekunden schneller. Würde ich jetzt sagen, das würde ich jetzt noch nicht als Claim ausgeben, aber um eine gesunde Basis für maximale Performance aufzubauen, ist Vitamin D auf jeden Fall ein maßgeblicher Bestandteil.
Ah, ja, super spannend. Dann haben wir es auch schon soweit, ne? Oder?
Ja.
Genau, und für unsere Zuhörer, die vielleicht auch nochmal nachlesen wollen, wie war das jetzt nochmal? Was hat der Holger gesagt? Wie viel soll ich jetzt nehmen oder nicht nehmen? Verlinken wir euch auch auf jeden Fall nochmal den Blogbeitrag von Holger. Da könnt ihr nochmal alles ganz genau nachlesen. Und Holger, sag mal, gibt es irgendeine Empfehlung, wann ich das nehmen soll? Weil ich habe jetzt zum Beispiel gehört, gerade weil man ja vom Sonnenvitamin spricht, habe ich schon öfter die Empfehlung gehört, man soll das besser morgens nehmen, weil es abends eventuell den Schlaf stören könnte. Ist da was dran?
Nee, das ist nicht durchgängig. Das ist nicht durchgängig belegt, sowas. Also selbst die Frage, ob man das Vitamin D jetzt in großen Dosen auf einmal monatlich oder wöchentlich oder jeden Tag einnehmen sollte. Selbst da gibt es jetzt keine signifikanten Unterschiede. Und beim Tageszeitpunkt meines Wissens nach gibt es jetzt da auch nichts, wo man sagt, das geht jetzt durchgängig aus Studien so hervor. Das wäre mir jetzt neu, dass es sowas gibt. Ne? Also wie gesagt, am besten gucken, dass das ganz einfach mit entsprechend zusammen mit einer Mahlzeit, auch mit einem bestimmten Fettgehalt aufgenommen wird. Im besten Falle, so wie wir das bei HBN Supplements gelöst haben, sind die entsprechenden Kofaktoren mit dabei. Also mindestens auf jeden Fall Vitamin K. Da geht es um eine Knochenstoffwechseloptimierung und auf jeden Fall auch das Magnesium, das dafür sorgt, dass der Körper mit dem Vitamin D auch optimal umgehen kann und interagieren kann. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Das haben die meisten Vitamin-D-Produkte tatsächlich nicht. Da, wenn man es ganz genau machen möchte, dann wäre das auf jeden Fall eine empfehlenswerte Kombi. Und wir haben dann noch Vitamin A mit dabei in unserem Vitamin-D-Produkt, weil sich da auch... es gibt da zumindest einzelne Hinweise auf eine nochmal verbesserte Bioverfügbarkeit. Das fand ich damals, als ich recherchiert habe, ganz spannend. Und darum haben wir auch noch in unserem Kombiprodukt auch nochmal Vitamin A mit dabei.
Ah ja. Ja, und was ja auch richtig toll ist, ihr bietet das ja auch in Tropfenform für die Kinder an. Ne? Hast du da Empfehlungen, wie man das am besten verabreicht? Kann ich das vielleicht in so einen kleinen Schluck, Wasser oder gegebenenfalls auch Saft auflösen oder muss ich das direkt so verabreichen?
Ich kann sagen, wie es ich mache. Das kommt bei meinen Jungs direkt in den Mund rein. Also es wird reingetropft quasi. Ich habe das denen so verkauft, dass es ihre Superheldentropfen sind. und wenn ich das mal vergesse, dann sagen die mir schon, dass sie noch ihre Superheldentropfen brauchen. Ne?
Ja, schön. So ähnlich machen wir das auch. Die Superkräfte.
Genau. Nee, das ist völlig unproblematisch, weil das nach nichts schmeckt und weil das am Ende ist das ein Tropfen. Und wenn ich das in Wasser halt auflöse, dann habe ich schon wieder das Problem, trinkt er das auch ganz aus und ne. Also ich würde das direkt im Mund verabreichen und dann ist das Thema erledigt.
Ja. Ja, und je älter die Kinder werden, desto öfter sehen sie ja auch, Mensch, mein Kumpel ist ständig krank und immer bin ich ja allein in der Schule, weil der andere ist irgendwie krank zu Hause oder so. Und dann sehen die auch die Notwendigkeit dieser Superkräftetropfen, sage ich mal. Ne?
Im besten Falle, ja, wenn sie den Link dann mal haben irgendwann. Ne?
Ja. Ja, also liebe Eltern, übernehmt Verantwortung, informiert euch. Und jetzt kommen wir noch zu unserem Gewinnspiel. zu unserer Gewinnspielfrage. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, möchten wir euch bitten, unseren Podcast hier zu abonnieren, dem Holger bei Instagram zu folgen unter Holger Guck und mir unter lottis-vegan-experience. Schreiben wir euch auch nochmal in die Shownotes rein und dann kommen wir auch schon zu unserer Frage. Und zwar, was ist wichtig, damit die Haut Vitamin D produzieren kann? Ist das A, die Erdbeere oder B, die Sonne? Eure Antwort schickt ihr bitte an die E-Mail-Adresse kontakt@lottis-lifestyle-kitchen.de und dann werden wir die Gewinner entsprechend benachrichtigen. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Ja, Holger, magst du zum Schluss noch was sagen?
Ich denke mal, dass wir jetzt vieles abgehandelt haben. Was jetzt erstmal im ersten Step relevant ist, also so Vorgehensweise von oben nach unten, erstmal sich mit dem Thema Vitamin D befassen, auf jeden Fall dann mal gucken, wie ist die eigene Versorgung, wie sieht's mit der eigenen Versorgung aus, wo liege ich denn überhaupt, erstmal ein Gespür dafür bekommen, vielleicht auch mal sich mit der eigenen Ernährung auseinandersetzen und zu gucken, wo ist denn auch aus der Ernährung Vitamin D zu holen und nehme ich davon überhaupt was auf, auch wenn es nur ein kleiner Bestandteil ist, dann sich selber mal zu hinterfragen, wie ist das denn wirklich bei mir im Sommer und so weiter und so fort und sich da wirklich mal so ein kleines Brainstorming zu machen, um diese Vitamin D-Situation einmal für sich schlüssig darzulegen. Und am Ende dieser ganzen Sache steht dann die Supplementierung. Ich weiß auch, dass die allermeisten das nicht machen. Die allermeisten denken sich, ja, cool, Vitamin D, habe ich schon mal was drüber gelesen, ist eine gute Sache, nehme ich jetzt auch einfach. Und dann nehmen sie es halt einfach so, wie es auf der Packung steht. Das machen die allermeisten. Ich würde mir wünschen, als Inhaber einer Supplementfirma, dass die Leute nicht nur einfach so pauschal supplementieren, sondern dass sie das Ganze wirklich bewusst machen, sich damit befassen, weil das ist am Ende dann auch der Weg dazu, dass die Nahrungsergänzung dann auch optimal funktionieren kann.
Ja.
Nahrungsergänzungen haben ja teilweise einen schlechten Ruf und dieser Ruf, der hat mehrere Gründe, aber ein Grund mit ist auf jeden Fall der nicht sachgemäße Umgang. Wenn ich halt ganz einfach viel zu viel davon nehme oder das falsch nehme oder wie wir besprochen haben, zum falschen Zeitpunkt nehme oder für mich überhaupt nicht passt, dann ist es natürlich am Ende nicht die Schuld der Nahrungsergänzung, wenn das nicht funktioniert. Und genauso ist es da halt ganz einfach auch. Und darum, sensibler Umgang auch mit dem Thema Nahrungsergänzungen, auch wenn es nur in Anführungszeichen ein Vitamin ist. Und für alle Eltern haben wir, denke ich, jetzt ausführlich besprochen, das ist eure Aufgabe, das zu machen. Davon habt ihr was, davon hat euer Kind was. Und wenn man sich dafür interessiert, sollte man das auf jeden Fall auch mal weiter sagen, würde ich sagen.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank. Ja, dann dir lieben Dank, Holger, dass du heute Gast bei uns warst und uns so umfassend informiert hast. Und ja, wer weiß, dann freue ich mich, dich vielleicht bald wieder in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Genau, hab mich sehr gefreut und euch allen wünsche ich alles Gute und ein schönes, erfolgreiches, gesundes 2024.
Dankeschön. Bis dann.